ich glaube, was viele Politiker aus Bayern verbindet, ist, dass sie im Rest Deutschlands also als so typisch Bayern mal wieder wahrgenommen werden. Und deshalb denke ich mir manchmal auch so, Mensch, Söder, benimm dich doch wenigstens einigermaßen vernünftig. Nicht, du versaust einfach den Ruf von uns allen. Das erste Mal war das klar, als ich eine E-Mail geschrieben habe und dann Richtung Aarhus, so ungefähr nach dem Motto, I'm sorry, I have been elected to the Federal Parliament of Germany and I cannot come. Also, tut mir leid, ich bin im Bundestag gewählt worden. Die haben dann so sinngemäß zurückgeschrieben, ob ich betrunken wäre. Also es gab auch gerade aus der Union die einen oder anderen Menschen, mit denen ich sehr, sehr gut klarkomme, wenn die gemeint haben, auf eine ganz süße Art. Also wenn ich deine Mama wäre, also es war aus der CSU, war eine ältere Dame. Also ich hätte längst gesagt, jetzt lass dir doch mal die Haare schneiden, Oni. Du bist so ein netter Kerl und sagst also vernünftige Sachen. Aber das mit den Haaren, also das geht doch nicht. Was einem klar sein muss, wenn man sicher überleben will, wenn eine Armee wie Russland kommt, muss man weg. Oder man kämpft und hält sie auf. Das sind halt die Alternativen. Und deswegen ist es halt so, ich kämpfe nicht für mein Land. Ja, kannst du entscheiden aus deiner super privilegierten Position raus. Ein Mensch im Osten der Ukraine kann das nicht entscheiden. Der hat eine andere Wahl. Fliehen, sterben oder kämpfen.
Das ist Meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Jan Dörner
und Theresa Martus aus der Funke Hauptstadtredaktion. Wir vertreten heute Jochen Gaugele und Julia Emrich als Gastgeber dieses Podcasts.
Heute bei uns ist Anton Hofreiter. Er war schon als Jugendlicher im heimischen Garten mit dem Geigerzähler unterwegs und vielleicht führte sein Weg von da fast zwangsläufig zu den Grünen. Und das, obwohl Hofreiter in den 80er Jahren im Münchner Umland groß wurde. Inzwischen sitzt der promovierte Biologe seit 20 Jahren für seine Partei im Bundestag. Er hat dort Verkehrspolitik gemacht, sich für Klima- und Artenschutz eingesetzt und war 8 Jahre lang Vorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion. Und nachdem er 2021 Chef des Europaausschusses im Bundestag wurde, trieb er die Regierung beim Thema Ukraine-Unterstützung vor sich her. In seiner Handy-Fotogalerie finden sich aber immer noch sehr viele Bilder von Pflanzen. Herr Hofreiter, schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich aufs Gespräch.
Herr Hofreiter, was war Ihre schwerste Entscheidung?
Ich glaube, biografisch meine schwerste Entscheidung war, die Wissenschaft aufzugeben. Denn ich bin ja 2005 in den Deutschen Bundestag gewählt worden und habe noch die ersten 2 Jahre weiter Wissenschaft gemacht. Ich glaube, wenn man da nachschaut, ich weiß es nicht mehr ganz genau, sind in den ersten 2 Jahren noch, ich glaube, 9 oder 10 wissenschaftliche Veröffentlichungen von mir publiziert worden. Also in so Zeitschriften wie Systematic Botany oder Harvard Papers of Botany. Also damals war ja noch die Politik im Verhältnis relativ vernünftig. Deswegen konnte man auch mit den USA gut zusammenarbeiten und Harvard hat nicht um seine Unabhängigkeit gekämpft. Politisch, glaube ich, war die schwerste Entscheidung, was ja auch schon, was ja öfters schon thematisiert worden ist, auch mit anderen Politikerinnen, die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Unterstützung der Ukraine um und dann die Entscheidung für die Waffenlieferungen.
Wir bleiben für den Moment mal kurz bei der grundlegenden Entscheidung für die Politik. Das ist jetzt 20 Jahre her. Erinnern Sie sich noch an den Moment, als Ihnen klar war, die Entscheidung ist jetzt gefallen?
Ich erinnere mich an den Moment, als mir das erste Mal klar war, die Entscheidung ist gefallen und dann, als es dann endgültig soweit war. Das erste Mal war, Schröder hat ja die Nerven verloren und es gab vorzeitige Neuwahlen. Also da ursprünglich, ich habe ja schon ein paar Mal auch für verschiedene Sachen kandidiert fürs Europaparlament, war schon mal bei uns der Wahlkreiskandidat, auch weil es niemand anders wollte. Und dann so richtig ernsthaft habe ich dann 2005 kandidiert Und da gab es schon im Vorfeld Leute, die mich versucht haben zu überreden, zu kandidieren. Und da habe ich gesagt, naja Leute, wenn alles gut geht mit meiner Wissenschaftskarriere, bin ich 2006 schon nicht mehr in Deutschland. Da bin ich dann in Aarhus hoffentlich, mache da meinen Postdoc. Denn für Naturwissenschaften muss man eigentlich ins Ausland gehen. Wenn man da wirklich ernsthaft in der Naturwissenschaft bleiben will. Und dann das erste Mal war das klar, als ich eine E-Mail geschrieben habe und dann Richtung Aarhus, so ungefähr nach dem Motto, I'm sorry, I have been elected to the Federal Parliament of Germany and I cannot come. Also tut mir leid, ich bin im Bundestag gewählt worden. Die haben dann so sinngemäß zurückgeschrieben, ob ich betrunken wäre. Dann nein, ich bin da wirklich reingewählt worden. Und dann das zweite Mal, so nach den 2 Jahren, als ich untertags und am Abend Politik gemacht habe und häufig nachts Wissenschaft, ich dann irgendwann gesagt habe, obwohl eine Veröffentlichung zu 80% fertig war und so, nee, es geht einfach nicht mehr. Du musst dich jetzt auf Bundestag konzentrieren. Du, so wenig Schlaf lässt sich auf Dauer einfach nicht durchhalten. Und jetzt ist einfach Schluss mit Wissenschaft. Und denn ich habe ja, also, das ist aber schwer zu schätzen, es ist ja ganz unterschiedlich. Ich hatte ja schon 60, 70, manchmal 80 Stunden Woche rein mit der Politik und dann noch diese ganze Wissenschaft obendrauf. Das war halt dann irgendwann zu viel und diese Veröffentlichung liegt jetzt seit 18 Jahren zu 80% fertig rum.
Bei dieser zweiten Entscheidung oder in diesem zweiten Moment, wo Sie sich für die Politik entschieden haben, waren Sie ja nun eben schon im Bundestag, waren schon verankert in der Politik. Warum ist es Ihnen trotzdem schwer gefallen, die Karriere als Wissenschaftler aufzugeben?
Ja, erstens, weil ich auch schon sehr grundlegend der Meinung bin, dass ein politisches Mandat, auch wenn ich es jetzt seit 20 Jahren mache, ich meine, Schäuble hat es über 50 Jahre gemacht, oder ich kann mich noch erinnern, dass wir sein 50. Jubiläum im Deutschen Bundestag gefeiert haben. Es ist trotzdem ein Mandat auf Zeit und auch Schäuble musste immer wieder gewählt werden. Deswegen finde ich das auch durchaus richtig, dass man sich dessen bewusst ist. Und zweitens, ich war schon einfach auch sehr, sehr gerne Wissenschaftler. Also es war schon auch eine spannende Zeit. Und wie gesagt, ich habe ja selbst da noch, ja, ich glaube, an die 10 Veröffentlichungen gemacht, als ich schon im Bundestag war, also wissenschaftliche Veröffentlichungen. Und hatte auch noch Daten rumliegen. Und denn man produziert ja über so viele Daten. Und bis, also gerade wenn man in den Naturwissenschaften tätig ist und das alles dann rausveröffentlicht zu kriegen, das ist nicht ganz einfach. Und wie gesagt, das ist einfach sehr spannend und sehr anders als wie Politik. Nee, in der Politik, ähnlich glaube ich wie in den Medien oder im Journalismus, du musst dich sehr, sehr schnell einarbeiten. Du musst ganz stark in die Breite gehen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Themen, was auch super spannend ist. Aber du hast selten die Zeit, so in die Tiefe zu gehen, wie wenn du selber forschst. Beziehungsweise die Zeit hat man eigentlich gar nicht. Nämlich es ist ja Forschung, ist ja, dass man ganz in die Tiefe geht und sogar neues Wissenschaft. Und irgendwie fiel mir schwer, diesen Teil aufzugeben.
Haben Sie zu dem Zeitpunkt schon gewusst oder geahnt, dass das eine endgültige Entscheidung sein wird oder zumindest eine Entscheidung, die Ihr Leben für viele, viele Jahre bestimmen wird? Oder haben Sie sich vielleicht im Hinterkopf auch noch so ein Türchen aufgelassen, dass Sie dachten, naja, am Ende dieser oder der nächsten Legislaturperiode kann ich ja wieder in die Forschung zurückkehren?
Nee, ich war mir da äußerst unsicher, weil wenn man ehrlich sein soll, gerade in der ersten Legislaturperiode, zumindest mir ging es so, war ich mir halt einfach auch nicht sicher, ob ich wiedergewählt werde. Nämlich, darüber spricht man eigentlich wenig, aber gerade das erste Jahr im Bundestag, das ist, also ich glaube für viele, aber für mich war es jedenfalls eine krasse Überforderung. Nämlich, bis sie da einigermaßen, und ich war ja davor schon jahrelang politisch aktiv, ich war ja schon 20 Jahre ehrenamtlich politisch aktiv, also ich habe ja sehr jung angefangen, mit 14 habe ich angefangen, ehrenamtlich aktiv zu sein, und ich war davor im Gemeinderat, ich war davor im Kreistag, ich habe verschiedene Sachen in der Partei gemacht, ich habe verschiedene Sachen in Naturschutzverbänden gemacht, ich war auch so aktiv, bisschen für einen Obst- und Gartenbauverein, also verschiedenste ehrenamtliche Aktivitäten. Aber das kann man alles nicht vergleichen mit dem Bundestag. Und gerade am Anfang haben wir gedacht so, wow, das ist ja irre, wie schnell das geht und wie viel Wissen und so weiter. Aber so nach einem Jahr, merkt man, oh, man kommt da rein und so nach 2 Jahren, hey, das funktioniert auch irgendwie. Man kommt da schon auch klar.
Haben Sie das mal bereut, dass Sie die Tiefe der Wissenschaft, die Tiefe der Forschung für die Hektik der Politik eingetauscht haben?
Nein, wirklich bereut habe ich es nicht. Es war eine total gute Zeit. Es war auch eine spannende Zeit in der Wissenschaft. Und ich habe ja eine Wissenschaft betrieben, die zwar, wenn es um Artenvielfalt, wenn es um Artensterben geht, durchaus auch eine hohe politische Relevanz hat. Ich habe Biodiversitätsforschung im weitesten Sinne gemacht, Systematik. Und man kann sich das neben dem, dass man natürlich an DNA gearbeitet hat, also hochmodern mit Elektronenmikroskopen gearbeitet hat, was in meinem speziellen Fall halt auch so, dass man mit Rucksack und Machete in entlegenen Bergregenwäldern unterwegs war, wo zum damaligen Zeitpunkt noch nie davor Wissenschaftler gewesen sind. Und deshalb auch gar nicht ungewöhnlich war, für die Wissenschaft komplett neue Arten zu finden. Also durchaus auch auffällige Sachen mit großen Blüten, Sträucher, alles Mögliche, wo also nicht nur den einen oder anderen winzigen Käfer oder irgendein Bodenlebewesen, sondern unsere Welt ist immer noch in mancher Hinsicht erstaunlich wenig erforscht. Also es war wirklich eine tolle, spannende Zeit, aber es war auch gut dann. Und ich habe es nie bereut, weil, wie gesagt, Politik in ihrer Vielfalt, in so spannend viel Neues zu lernen und zumindest sich ab und zu einbilden zu können, dass man Dinge ins Positive verändert, die von grundlegender Bedeutung sind. Also das, ich finde, wie gesagt, die Tätigkeit als Abgeordneter auch mit seiner Freiheit, mit seinen Möglichkeiten eine absolut sensationell gute Tätigkeit, auch wenn klar, der Zeitaufwand, inzwischen sind es ja schon eher im Schnitt 70, 80 Stunden, manchmal auch 90 Stunden, manchmal sogar mehr. Die Woche der Zeitaufwand ist vielleicht eigentlich eher das Härteste. Und natürlich gibt es auch unschöne Sachen, Hass und Hetze im Netz und so weiter. Aber insgesamt finde ich es eine der bereicherndsten Tätigkeiten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und wie gesagt, man hofft halt auch immer, dass man Gutes erreicht.
Wenn es ein Ranking gäbe in Deutschland von Politikern, die auf der Straße erkannt werden, dann wären sie da wahrscheinlich relativ weit oben. Nicht nur, weil sie 20 Jahre in der Politik sind, es sind auch die schulterlangen Haare, es sind die Anzüge mit den Nadelstreifen. Ist Ihnen das wichtig, so ein Wiedererkennungseffekt?
Nein, das war mir eigentlich überhaupt nicht wichtig. Ich gebe auch zu, ich hatte einfach die langen Haare, weil sie mir gefallen haben, weil sie auch andere Menschen gefallen haben, mit denen ich viel zu tun habe. Und ich gebe zu, ich habe das nicht so richtig durchdacht gehabt, als ich dann Fraktionsvorsitzender geworden bin. Es war ja ein Riesenthema am Anfang. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir die im Vorfeld deutlich gekürzt. Dann war es einfach auch nicht mehr möglich. Nämlich dann war das so ein Thema, dass es hieß, wenn er sie jetzt abschneidet, der Feigling, und so weiter und so fort. Also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie deutlich kürzer gehabt, bevor ich Fraktionsvorsitzender geworden bin. Aber dann war halt die Option nicht mehr da. Und jetzt sind sie ja eh schon deutlich kürzer und es werden ja auch da vorne weniger. Und mein Gott.
Aber jetzt sind sie festgelegt auf diese Frisur.
Wie gesagt, jetzt ist es ja nimmer, jetzt bin ich ja nicht mehr Fraktionsvorsitzender, nicht mehr so entscheidend. Die waren ja auch vor kurzem deutlich kürzer, da haben mich sogar ein paar Leute angesprochen. Aber das hat ja einfach eher damit zu tun, wie gesagt, dass sie weniger werden und außerdem, ich halt auch nicht ganz so häufig zum Friseur gehe.
Gab es mal jemand aus der eigenen Partei oder von der Konkurrenz, der versucht hat zu sagen, Anton, geh mal zum Friseur?
Ja, natürlich. Also es gab auch gerade aus der Union die einen oder anderen Menschen, die mit denen ich sehr, sehr gut klarkomme, wenn die gemeint haben, so auf eine ganz süße Art, also wenn ich deine Mama wäre, als Frau aus der CSU war, eine ältere Dame. Also ich hätte längst gesagt, jetzt lass dir doch mal die Haare schneiden, Oni. Du bist so ein netter Kerl und sagst also vernünftige Sachen. Aber das mit die Haare, also das geht doch nicht. War sehr süß.
Jürgen Trittin soll mal über Sie gesagt haben, ein Rohdiamant, der noch geschliffen werden muss. Fanden Sie das doof oder passt das zu Ihrem Selbstbild?
Ich weiß es nicht, das hat Jürgen gesagt, ich glaube im Vorfeld oder kurz nachdem ich Fraktionsvorsitzender geworden bin. Das war ja eine Zeit mit Riesenaufregung 2013. da war ja manches schiefgegangen. Es war die Zeit von Veggie Day und angeblich wollen wir allen Leuten alles Geld wegversteuern und ich weiß nicht, was sonst noch alles war. Also da war ja die Partei in großer Aufregung und dann gab es auch wieder die üblichen Debatten. Sind die Grünen jetzt überflüssig? Und ich glaube, es war da, und wir, Katrin Göring-Eckardt und ich waren ja damals neue Fraktionsvorsitzende. Es gab einen Riesendruck. Ich glaube, es war sozusagen so ein Versuch, irgendwie die Kritik aufzunehmen und dann in was Positives umzuwandeln, weil wenn man Kritik ja komplett zurückweist, dann heißt es, ah, die sind wieder stur. Und ich glaube, es war einfach der Versuch von Jürgen, mir zu helfen.
Sie haben ein weiteres Markenzeichen, das ist Ihr bayerischer Dialekt. Sie sprechen Oberbayerisch, oder?
Ja, es ist eindeutig oberbayerisch. Allerdings muss man auch dazu sagen, weil es ja immer heißt, ja, ich habe mich bewusst entschieden, den zu behalten. Nein, den habe ich einfach behalten. Aber was zum Beispiel meinen Mitarbeitenden sehr auffällt, ist, wenn ich wieder aus dem Wahlkreis zurückkomme oder gerade wenn ich mit jemand spreche, der selbst bayerisch spricht, dann ist es nochmal deutlich, deutlich mehr Dialekt, als Sie jetzt hören. Das passiert einfach automatisch. Man denkt da gar nicht so viel drüber nach.
Also eigentlich sprechen Sie gerade Hochdeutsch.
Also in meiner Wahrnehmung spreche ich gerade Hochdeutsch, auch wenn das Leute aus Hannover oder aus Norddeutschland sagen, mein Gott, was erzählt er denn wieder?
Also wenn Sie dann zu Hause sind im Wahlkreis, dann hört man nochmal einen anderen Toni Hofreiter.
Es passiert nahezu allen Dialektsprechern. Also wenn zwei Dialektsprecher miteinander in ihrem eigenen Dialekt reden, dann kommt automatisch, wird der Dialekt stärker.
Ist es für Sie dann auch irgendwann eine bewusste Entscheidung gewesen, der Ungeschliffene zu sein, die Haare, der Dialekt und zu sagen, das passt auch vielleicht zu dem, was ich politisch möchte?
Ich glaube nicht eine bewusste Entscheidung, aber es passt halt einfach zu mir und ich hatte ja auch nie Lust, mich groß zu verbiegen und ich glaube, das macht auch keinen Sinn, sich groß zu verbiegen. Man zahlt natürlich schon einen Preis dafür, weil es heißt so, oh, Spitzenpolitik mit langen Haaren. Ja, in der Kunst vielleicht, aber das geht ja gar nicht. Aber, und es ist schon auch interessant, wie viel performativ ist. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, dass wir einen zu großen Schwerpunkt in der öffentlichen Debatte aufs Performative legen. Und also, wie gibt sich jemand? Wie sagt jemand was? Und zu wenig, was inhaltlich am Ende rauskommt. Also wie gut Politik ist. Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da insgesamt dazulernen, weil nämlich, ich meine, ich habe Scholz oft sehr kritisiert, aber die Hauptkritik an ihm war, dass er halt irgendein verstockter Kerl ist. Das war nicht mein Hauptproblem mit Scholz. Mein Hauptproblem war, dass er bestimmte Dinge einfach nicht gemacht hat, obwohl er sie auf seine verstockte Art sogar erklärt hat. Oder wenn das Hauptproblem an Merz ist, dass er angeblich ein alter weißer Mann ist, das ist nicht mein Problem mit Merz. Der sagt jetzt zur Ukraine manche Sachen deutlich besser als Scholz sie sagt. Aber am Ende, wenn wieder nur so ähnlich gehandelt wird, vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht ausreichend, dann ist das auch wieder das Hauptproblem. Mir ist das zum Beispiel bei Bärbel Bas aufgefallen. Vielleicht muss man nicht sagen, dass der Kanzler Bullshit sagt, aber es ging tagelang nur um dieses eine Wort und nicht um die Frage, stimmt's denn, was sie sagt oder stimmt's, was der Kanzler gesagt hat? Ist jetzt der Sozialstaat im Verhältnis wirklich teurer geworden oder ist es nicht? Und am Ende haben ja alle festgestellt, ja, er ist natürlich in absoluten Zahlen teurer geworden, aber das Entscheidende ist ja Verhältnis zur Wirtschaftskraft, also wiederum nicht teurer geworden. Und da denke ich mal manchmal so, ja, okay, ich meine, sie ist Sozialministerin, sie ist SPD-Parteivorsitzende, muss die Sportwahl sein, aber muss es auch das Hauptthema sein? Und ich würde eher sagen, nein.
Glauben Sie, dass dieser Fokus auf die Außendarstellung und die Tatsache, dass Sie sich dem weniger beugen wollen, als das vielleicht andere tun, ein Grund ist, dass Sie nicht Minister geworden sind?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nämlich, das hatte sehr spezifische Gründe von Auseinandersetzungen innerhalb unserer Partei, die auch alle bekannt sind. Und das, glaube ich, war es am Ende nicht.
Sagen Sie es nochmal den Hörern, die vielleicht nicht mehr so parat haben. Welche Gründe waren es?
Naja, die Gründe waren, dass wir versprochen hatten, unter anderem von 5 Ministern eine Mindestquotierung durchzusetzen. Und dann, wenn du halt 5 Ministerien hast, ist es halt nicht das glaubwürdigste Versprechen, wenn davon dann drei mit Männern besetzt sind. Jetzt sehr simpel dann am Ende.
Sie wären, das war die Regierungsbildung 2021, damals gerne Landwirtschaftsminister geworden. Das wurde am Ende Cem Özdemir. Sind Sie da noch sauer? Haben Sie noch Gram?
Nein, das wäre ja auch wirklich albern, wenn man da noch sauer wäre. Natürlich vergisst man sowas nicht. Also wie soll man es auch vergessen? War ja was total Einschneidendes. Und damals war ich auch verärgert. Auch verärgert über mich, weil ich schon auch so ein bisschen naiv war, einfach zu sehr auf ein gegebenes Wort zu vertrauen. Das sollte man nie sein in der Politik. Ich habe auch sehr viel gelernt damals. Und am Ende, muss man sagen, hatte ich auch viele Freiheiten. Dadurch, ich glaube, ich hätte in der Ukraine nicht so viel Positives bewirken können, wenn ich in die Kabinettsdisziplin eingebunden gewesen wäre.
Das Wort gegeben haben Ihnen damals die Parteivorsitzenden Baerbock und Habeck?
Genau. Ist ja auch bekannt, ist ja auch nichts Neues.
Schauen wir nochmal auf das Verhältnis von vielleicht markigen Worten und dargestellter Politik und Inhalten von Politik. Robert Habeck hat Markus Söder jetzt in seinem viel zitierten Rücktrittsinterview fetischhaftes Wurstgefresse vorgeworfen und spielte damit auf Söders Social-Media-Posts an. Wie fanden Sie diese Habeck-Attacke? Also war das zu viel aus der Schublade starke Worte, obwohl er ja den Inhalt der Politik von Markus Söder kritisieren wollte?
Nee, ich glaube, was Robert ja wirklich auszeichnet neben anderen Dingen, ist wirklich ein sehr gutes Sprachgefühl. Also dieses fetischhafte Wurstgefresse, das ist ja wirklich das, was alle empfinden bei Söder. Und dann kommt halt bei ihm noch dazu, dass es sich kaum im Bayerischen Landtag sehen lässt. Das ist ja ein Running Gag. Da ist er ja, trägt er ja den schönen Titel Faulster Ministerpräsident Deutschlands. Also womit gemeint ist, dass er praktisch nie im Landtag auftaucht, was vielleicht auch eine Verachtung der eigenen CSU-Landtagsfraktion gegenüber ist, weil so nach dem Motto, die stimmen eh allen zu, da muss ich gar nicht dort sein, müssten sich die auch mal fragen, was das eigentlich über ihr Standing aussagt. Nee, ich glaube, das war in dem Zusammenhang passend. Man kann sich halt die Frage stellen, ob es wirklich passend war, zu Julia Klöckner drei Antworten zu geben.
Aus dem Interview hat auch persönliche Verletzungen gesprochen, das im Interview von Robert Habeck, aber er hat ja auch politische Punkte gemacht, auch wenn er sie dann ein bisschen emotional verpackt hat, dass er gesagt hat, Leute wie Söder, Klöckner, aber auch Merz haben schwarz-grüne Bündnisse absehbar unmöglich gemacht. Teilen Sie diese Furcht, dass man auch durch Polemik die Mehrheiten in der Mitte unmöglich macht?
Man erschwert sie natürlich massiv, nämlich man darf eins nicht vergessen, dass das, was man selbst sagt als Vertreter einer demokratischen Partei, das hat Auswirkungen auf das Denken der eigenen Anhängerinnen und Anhänger, und zwar nicht nur der Parteimitglieder. Nee, es wird ja aber gern so getan, auch in den Zeiten der starken Umfragen, und Politik ist nur umfragegetrieben. Ja, aber das beeinflusst sich ja gegenseitig. Also natürlich nimmt man in einer Demokratie stark Rücksicht auf Umfragen, und es ist ja auch richtig, dass man berücksichtigt, was die Bevölkerung oder die Mehrheit der Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung über Dinge denkt. Aber was die Menschen über Dinge denken, das findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Und wenn ein Ministerpräsident zum Beispiel, wie Herr Söder sagt, die Grünen gehören nicht zu Bayern, dann hat das Auswirkungen auf Menschen. Also ich habe das zum Beispiel auch sehr persönlich erlebt, während diesem Landtagswahlkampf, wo er das am exzessivsten gemacht hat, habe ich in Bayern so viel Zuspruch bekommen wie noch nie auf der Straße. Also weit über 90, wahrscheinlich irgendwas 98% waren positiv, und zwar mehr positiver Zuspruch. Ja, selbstverständlich gehört es ja dazu, und du noch insbesondere. Aber es gab ganz, ganz wenige, die sich mutig gefühlt haben, durch die Aussage des Ministerpräsidenten, noch dazu jemand, der wie ich sehr bayerisch spricht, zu zeigen, du gehörst doch nicht dazu. Und da hatte ich mehrere einfach wirklich sehr gefährliche Situationen, wo ich mir dachte, so, jetzt kommt's gleich zur Schlägerei, und wenn du ein kleines Kind dabei hast, dann ist es halt nochmal unangenehmer. Mhm. Jetzt bin ich nicht der Unwehrhafteste, also ich tue auch regelmäßig Boxen und so, aber es ist halt trotzdem eine extrem unangenehme Situation und deshalb sollte man bei all dem immer berücksichtigen, was man spricht, wie man es spricht, hat nicht nur Auswirkungen auf den politischen Mitbewerber, sondern hat auch noch dazu in meiner hohen Position, in meiner Autoritätsposition ist, und bei aller Kritik am Politik, Ministerpräsidenten sind in ihrem eigenen Land in Autoritätspositionen, hat das auch auf Auswirkungen auf Menschen. Und ich habe das klar gemerkt, da ein halbes Jahr war Bayern plötzlich ein unsicheres Land für mich. Mhm. Und es ist jetzt zum Glück wieder weg. Also es hat sich zum Glück geändert. Zum Glück hat auch da die bayerische Polizei da dann damals ein stärkeres Auge drauf gehabt. Aber es sollte ja eigentlich nicht sein, dass der Ministerpräsident dafür sorgt, dass das Leben in der Öffentlichkeit von demokratischen Mitbewerbern gefährlicher wird und seine eigene Polizei dann mehr Arbeit hat.
Die Grünen sind das in gewisser Art und Weise gewohnt, Ziel von scharfer Kritik und auch Kampagnen zu werden. Sie haben schon den Veggie Day angesprochen, der mal einen grünen Wahlkampf durcheinander gebracht hat. Ist Fleischessen heutzutage ein Problem oder ist es kein Problem?
Naja, es kommt halt wie ganz viele Dinge, wie so häufig, auf die Dosis oder auf die Menge drauf an. Also, und ich meine, da kann man das ganz simpel ausrechnen, egal was wir jeweils erzählen. Wenn alle Menschen auf diesem Planeten einen so hohen durchschnittlichen Fleischkonsum hätten, wie wir es im Durchschnitt haben, dann würde dieser Planet einfach schlichtweg nicht ausreichen. Also es geht halt einfach nicht. Und dann kann man noch sozusagen, ja, aber ich, aber ja, hilft halt nichts. Wenn die Menschen in Indien, in China, in Brasilien, in Nigeria, in Indonesien, um ein paar sehr bevölkerungsreiche Länder zu nennen, einen genauso hohen durchschnittlichen Fleischkonsum hätten wie wir, dann würde einfach die Fläche dieses Planeten nicht ausreichen, wir haben dann einfach nicht genug Fläche, um das Futter für die Tiere anzubauen. Die Fläche gibt's einfach nicht. Dafür ist dieser Planet nicht groß genug. Also er ist locker groß genug, dass wir alle vernünftig leben können. Und deshalb ist es halt auch im Grunde Quatsch, wenn dann immer so getan wird, als wenn es da keine politische Frage gibt. Es ist allerdings auch Quatsch, wenn man dann so tut, als wenn ein einzelner Mensch mit seinem einzelnen Konsumverhalten das lösen könnte. Genau dafür gibt es Politik, dass man dafür sorgt, dass gesellschaftliche Fragen gesamtgesellschaftlich gelöst werden und nicht auf den Einzelnen. Du einzelner, unschuldiger, armer Mensch bist individuell daran schuld. Das ist Quatsch.
Verstehe. Aber nur mal aus Interesse, wie halten Sie es persönlich mit dem Fleischessen?
Ich esse sehr gern Fleisch. Ich versuche aus Gesundheitsgründen, ich esse einfach gern Fleisch. Ich kann es mir auch leisten. Ich esse meistens Biofleisch. Ich habe auch ein gutes Einkommen. Allerdings muss man auch sagen, selbst wenn man nicht so ein gutes Einkommen hat, gerade beim Fleisch macht es halt schon einen sehr großen Unterschied, wie die Tiere gehalten werden, was die Qualität angeht. Weil es einfach einen Unterschied macht, ob das Schwein draußen frei rumlaufen kann und damit eine vernünftige Muskelstruktur aufbaut oder ob es auf einem Stall mit Vollspaltenboden rumschlittert und nie die Sonne sieht, nie frische Luft atmet und es ihm halt deshalb auch nicht so toll geht und zweitens halt auch keine vernünftige Muskelstruktur aufbaut. Also da vielleicht soll sich jeder selber überlegen, aber vielleicht eher seltener und dafür was Gescheites. Das war vielleicht jetzt wieder bayerisch was Gescheites.
Auf verschiedenen Ebenen sind ja Sie und Markus Söder relativ weit weg voneinander. Gibt es trotzdem was alle Bayerinnen und Bayern und damit auch Sie beide verbindet?
Ich glaube, was viele Politiker aus Bayern verbindet, ist, dass sie im Rest Deutschlands also als so typisch Bayern mal wieder wahrgenommen werden. Und deshalb denke ich mir manchmal auch so, Mensch Söder, benimm dich doch wenigstens einigermaßen vernünftig. Nicht, du versaust einfach den Ruf von uns allen.
Bisschen peinlich.
Ja, ein bisschen peinlich. Also zum Beispiel, als er da in Warschau war und dann diesen Kniefall von Willy Brandt nachgeahmt hat und ich glaube eine Stunde später ein Foto von polnischen Bratwurst gepostet. Da denkst du, das darf doch nicht wahr sein. Also ich meine, so wenigstens so ein bisschen ein Gespür. Also da schämt man sich. Also wie gesagt, ich habe wirklich wenig mit ihm zu tun und ich kann hoffentlich auch nichts für ihn. Aber ich in dem Moment denkst du, es darf doch nicht wahr sein.
Die CSU stellt sich ja sehr da als die Bayernpartei, die Heimatpartei. Ist das ein Begriff, mit dem Sie was anfangen können?
Ich kann mit Heimat sehr viel anfangen. Aber das Seltsame an der CSU ist ja, dass sie mit großer Begeisterung diese Heimat kaputt macht. Also du musst sie ja immer wieder vor ihnen retten. Also Gerhard Polt, inzwischen ist er nicht mehr der Jüngste, aber ein sehr bekannter bayerischer Kabarettist hat mal gesagt, was man liebt, seine Heimat, das betoniert man doch nicht ständig. Und das tut die CSU mit großer Begeisterung. Die Donau musste vor ihnen gerettet werden. Dann jetzt versuchen sie gerade den Schutz der Alpen. Und jetzt kann man sagen, Deutschland hat jetzt nicht den größten Anteil an den Alpen. Ja, das stimmt, aber sie sind trotzdem schön, den Schutz der Alpen zu reduzieren. Und das noch dazu für Schneekanonen. Wo du denkst, ja, Herr im Himmel, hilf. Wart ihr in die letzte Zeit eigentlich mal im Winter in die bayerischen Berg. Die sind halt, ja, Zugspitze ist noch einigermaßen hoch, mit gut 2,9. Aber die meisten sind halt einfach zu niedrig. Also es wird halt alles nichts werden. Und komm, also deshalb, ich verstehe sie zum Teil kurzfristig ja, aber wie gesagt, ich bin da sehr auf Seiten von Gerhard Polt, was man liebt, seine Heimat betoniert man doch nicht ständig.
Sie selbst posten auf Instagram, auf Ihren Social-Media-Kanälen, wenn es nicht gerade Erklärvideos aus dem Bundestag sind, vor allem Bilder aus der Natur von Wanderungen in den Bergen. Wer geht da wandern, der Biologe oder der Politiker, der sich mal erholen muss?
Ja, da geht auch der Politiker wandern, aber natürlich auch stark der Biologe, weil nämlich die Artenvielfalt in den Bergen ist halt zum Glück häufig noch deutlich höher, weil sie halt nicht so stark bewirtschaftet werden. Und da findet man halt zum Teil noch wunderbare Blumenwiesen und vieles mehr.
Ist das der Grund, warum Sie wandern gehen? Pflanzen finden?
Nein, das ist nicht der Grund. Ich bin einfach sehr, sehr gern in den Bergen, aber ich freue mich, insbesondere auch im Frühjahr und Frühsommer unterwegs zu sein, wenn alles blüht. Das ist einfach für mich auch eine besonders schöne Zeit, aber auch im Herbst ist toll. Außerdem gibt es im Herbst Schwammerl, also Pilze.
Sammeln Sie?
Ich habe früher regelmäßig gesammelt, aber inzwischen nicht mehr.
Sie sind jetzt seit mehreren Jahrzehnten in der Natur und in den Bergen unterwegs. Gibt es Arten, die Sie als Kind noch gesehen haben, die jetzt verschwunden sind?
Nein. Was man bemerkt, ist, dass sich in den Alpen bestimmte Dinge verändern. Zum Beispiel, wo früher nur Latschen gewachsen sind, also Krummholz, wächst inzwischen immer mehr Fichte. Also das merkst du, oder wenn du regelmäßig in eine Gletscherregion gehst, wie zum Beispiel beim Großglockner, die Pasterzen, wo als ich deutlich jünger war, noch ein riesiger Gletscher war, ist jetzt ein See. Also man merkt die Artenwanderung. Was man viel stärker merkt, was sich verändert hat, ist, dass im Flachland die Wiesen viel blumenärmer geworden sind. Also da im Flachland merkst du eine viel, viel stärkere Veränderung. Also in den Alpen merkt man die Veränderung jetzt durch die Klimakrise, aber da ist die Artenvielfalt zum Teil noch deutlich größer. Was jetzt im Moment droht, wirklich gefährlich zu werden, sind in den hohen Bergen, weil nicht die hohen Gipfel werden ja vom Permafrost zusammengehalten. Also selbst wenn es ab 3000 Meter Höhe war ursprünglich in den Alpen Permafrost und das heißt, der Boden war das ganze Jahr über gefroren ab einer bestimmten Tiefe. Und da hat, und das, dieser Permafrost, also dieses Eis, hat im Grunde für die Gipfel wie ein Kleber gewirkt. Und wenn dieses Eis schmilzt, dann funktioniert dieser Kleber halt nicht mehr und die Gipfel fallen zum Teil, ja, übertrieben gesagt, auseinander oder zum Teil wirklich und es gibt ganz große Bergstürze. Das ist zum Beispiel eine der ganz großen Gefahren gerade und deswegen ist es vollkommen physikalisch logisch, dass in Zeiten der Klimakrise es viel mehr gefährliche Felsstürze gibt, weil die hohen Gipfel der Alpen ihren Kleber verlieren.
Herr Hofreiter, wir machen jetzt thematisch nochmal einen Schnitt und wenden uns dem Thema Ukraine zu. Sie haben das schon ein paar Mal angesprochen. Das hat Sie sehr beschäftigt in den vergangenen Jahren. Und man kann ja auch wirklich sagen, die Nacht auf den 24. Februar 2022 hat nicht nur das Leben der Menschen in der Ukraine, sondern auch in Europa und quasi die Welt verändert. Es ist die Nacht, in der Putin die Ukraine angegriffen hat. Ihre Rolle änderte sich damals mit einem Schlag. Sie waren vorher als Umwelt- und Verkehrspolitiker, als Grünen-Politiker mit den entsprechenden Themen auch aktiv. Erzählen Sie doch nochmal rückblickend, wie Sie diese Stunden in der Nacht, in der Putin die Ukraine überfallen hat, wie Sie die erlebt haben.
Ich war ja davor schon Vorsitzender vom Europaausschuss geworden und deshalb sehr, sehr viel schon in Europa unterwegs und hatte davor schon Abgeordnete aus dem Baltikum getroffen, die gesagt haben, das ist nicht nur ein Manöver. Auch Abgeordnete aus der Ukraine, die glaubten allerdings nicht, dass es eine Vollinvasion gibt, sondern die dachten, es gibt mehr Ärger im Osten der Ukraine, aber nicht diese Vollinvasion. Und als dann die Anerkennung kam der beiden Volksrepubliken, wusste man schon, oh, oh.
Das war wenige Tage vorher gewesen.
Genau, es war wenige Tage vorher. Das wird ganz heikel. Und ich habe mir damals einen Wecker auf 4 oder 5 Uhr gestellt und habe dann ins Internet geschaut. Und dann war halt der volle Angriff da. Und dann gab es die Debatte ja schon ein bisschen im Vorfeld, wenn ich mich erinnere, um die 5000 Helme. Und so im ersten Moment dachte ich, es kann nicht sein. Und dann war allerdings auch sehr schnell klar, ey, wir müssen drüber reden, wie wir jetzt damit umgehen. Weil, ich meine, da greift eine Diktatur, oder damals war vielleicht Russland noch eine Autokratie, noch nicht eine Volldiktatur, ne? Das hat ja in den letzten 3 Jahren wahnsinnig radikalisiert, das Putin-Regime, aber zumindest eine Art Diktatur greift dann demokratischen Nachbarn an und dem müssen wir jetzt dringend helfen. Nämlich, was ja immer übersehen oder gern verdrängt wird, es gab ja in den Monaten davor intensivste diplomatische Bemühungen, wie es jetzt auch die ganze Zeit und jetzt wieder verstärkt gibt, damals Putin davon abzuhalten, ihn jetzt zum Waffenstillstand zu bringen. Und gerade auch über die schon davor stattgefundenen Kontakte mit oder verstärkten Kontakte mit PolitikerInnen aus Osteuropa, hat man halt dann, oder habe ich schnell eine deutlich realistischere Sicht auf Putin gewonnen, als ich sie vorher hatte. Nee, ich gebe zu, ich habe vorher auch nicht gedacht, erst 2014 der Überfall auf die Krim und der Beginn des Krieges gegen die Ostukraine war. Ich dachte halt, das ist so eine Art Mafia-Regime. Also keine Demokraten, aber dass denen halt vor allem, also dass dem Putin-Regime wichtig ist, dass sie viel russisches Geld stehlen können, dass sie in schöne Villen leben können, dass sie regelmäßig nach London reisen können, wo ja viele der Oligarchen auch Villen hatten, dass sie regelmäßig in die Schweiz können, dass sie regelmäßig an die Côte d'Azur können, dass sie ihre Yachten genießen können. Und ich hatte völlig unterschätzt, dass das ist schon auch ein Mafia-Regime, aber wie hochgradig ideologisch das ist, wie wichtig Putin diese Wiedererrichtung des russischen Zarenreichs war, dass, also das, was man ja bei uns aber gern denkt, es kommt nur aufs Geld drauf an und die Interessen und Mensch, wir kaufen doch so viel Erdgas von dem, das brauchen die doch weiter. Das hatte ich in Bezug auf das Putin-Regime auch ganz vieles gedacht und das war halt ein sehr, sehr grundlegender Irrtum. Also das, was er sagte mit der Zusammenbruch der Sowjetunion ist die schlimmste schlimmste politische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, und wir wissen, was sonst noch alles im 20. Jahrhundert, das hat er einfach genau ernst gemeint. Und da ist mal klar geworden, natürlich nicht in der ersten Sekunde, in den ersten Minuten war es einfach ein Riesenschreck und so, ach du Schande, die schlimmsten Pessimisten hatten recht, dass wir uns und insbesondere auch ich mich komplett, nicht komplett, aber in einem sehr entscheidenden Punkt sehr grundlegend über dieses Regime Putin geirrt habe.
Sie haben dann sicherlich Krisentelefonate, Krisenrunden oder vielleicht auch Treffen gehabt in der in der grünen Fraktion, war Ihnen an dem Tag schon klar, das ist der Punkt, wo wir die Ukraine massiv mit Waffen unterstützen müssen?
Das war der Tag, wo es mir dann endgültig klar war. Also wir hatten ja davor auch schon eine Debatte. Robert hat ja auch schon im Sommer was dazu gesagt. Und auch unter dem Eindruck eines damaligen Besuches, auch in der Ostukraine. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals in einer der ersten Schalten gesagt, Leute, wir müssen über unsere Position zu Waffenexporten reden. Nämlich, das wird sich so nicht halten lassen.
In der öffentlichen Wahrnehmung gab es dann ein Trio aus allen drei Ampelparteien, das da für Wellen gesorgt hat. Das waren Sie, Frau Strack-Zimmermann bei der FDP und Michael Roth bei der SPD. Gibt es diese Verbindung noch? Inzwischen muss man sagen, Frau Strack-Zimmermann ist im Europaparlament, Michael Roth ist nicht mehr im Bundestag, hat sich aus der Politik zumindest für den Moment zurückgezogen. Stehen Sie noch in Kontakt?
Ja, wir haben immer noch alle drei ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Allerdings muss man sagen, in gewisser Hinsicht war das auch Zufall. Nämlich, ich kann mich noch gut erinnern an den Moment, wo man bei mir, ich glaube, es war bei mir im Besprechungsraum, also im Europaausschuss im Besprechungsraum, saßen. Wir hatten alle die Einladung bekommen von unseren Gegenübers aus der Ukraine, also im ukrainischen Parlament, aus der Rada, also von dem Vorsitzenden des dortigen Europaausschusses, vom Verteidigungsausschuss und vom Auswärtigen Ausschuss angesichts des Angriffs und der Tatsache, sie würden uns einfach gerne in die Ukraine einladen und mit ihnen das besprechen. Das war damals nach Lviv, weil es ziemlich am Anfang waren. Sie haben gemeint, ihr könnt auch nach Kiew kommen, aber es wäre ihnen viel lieber, wenn sie von Kiew nach Lviv fahren könnten und wir von der Grenze nach Lviv.
Weil es einfach sicherer war.
Weil es sicher war und außerdem, als noch völlig unklar war und sie außerdem ihrem Militär nicht zumuten wollen, extra Leute für uns abzustellen. Und dann fahren sie einfach und dann haben wir uns gesagt, naja, eigentlich können wir diese Einladung nicht ausschlagen. Das sind unsere demokratisch gewählten Kollegen in höchster Not, die bitten uns zu kommen. Die Westukraine, das ist auch zum damaligen Zeitpunkt darstellbar, dann fahren wir da halt hin. Und dann waren wir halt am Ende, auch wegen der Zögerlichkeit von Scholz und so weiter, die ersten bundesdeutschen Politiker mit einem gewissen Namen, die da dort waren. Und das gab dann relativ viel Öffentlichkeit.
Ja.
Aber es war in gewisser Hinsicht auch ein Zufall. Und es kam halt noch dazu, dass wir uns in der inhaltlichen Bewertung über alle drei Parteien bei dieser Frage sehr einig waren.
Über alle drei Parteien oder
in diesem Trio?
In diesem Trio, ja. Über alle drei Parteien, nicht über alle drei Parteien generell.
Also genau, weil ich wollte gerade sagen, Sie haben sich ja alle drei dann inhaltlich sehr exponiert, sind auch zum Angriffsziel geworden in den Debatten von Menschen, die das sehr kritisch oder skeptisch gesehen haben, da so stark sich mit Waffenlieferungen zu engagieren. War das im Vergleich zu dem, was Sie vorher in Ihrer politischen Karriere erlebt haben, die intensivste und vielleicht auch die nervenaufreibendste Zeit?
Es war eine der intensivsten Zeiten, ja. Und weil halt auch noch viele andere, eine Reihe weiterer Besuche dazu kamen. Es ist halt auch wenn man sich als Mensch sehr schnell an Dinge gewöhnt. Ich hätte zum Beispiel vor 10 Jahren nie gedacht, dass du fährst halt dann hin und dann hast du da schon auch ein Hotelzimmer, nachherigen Besuche waren dann alle auch in Kiew. Du hast dann ein Hotelzimmer in Kiew aber wie selbstverständlich ist das Handy auf laut gestellt und Luftalarm eingestellt und dann um 23 Uhr stehst du als erste Mal auf und dann heißt es, ach, sind nur Drohnen, hast alle Zeit der Welt in den Luftschutzbunker zu gehen. Dann das zweite Mal um 5 hieß es, also war jetzt bei der letzten Reise, die war erst Anfang September, also letzte Woche erst, da heißt es, ja, jetzt mal ein bisschen schneller, diesmal sind vielleicht auch ballistische dabei und die haben eine deutlich geringere Vorwarnzeit. Das ist schon, also in dem Moment muss man ehrlicherweise sagen, wie gesagt, Menschen gewöhnen sich wirklich erstaunlich schnell an, kommt es ja, ist halt so. Aber wenn man dann so zurückdenkt, oder ja, es ist schon anders. Und natürlich war das damals auch eine heftige Zeit. Also Weil man ist da zum Teil auch auf der Straße als Kriegstreiber beschimpft worden, wo ich mir denke, so, okay, was ist bei dir nicht in Ordnung? Mir geht es darum, dem Opfer zu helfen. Hast du das mitgekriegt? Also da gab es auch bei einer Reihe von Menschen eine ganz starke Täter-Opfer-Umkehr. So ungefähr, zum Teil haben ja auch Leute zuerst, habe ich öfters erlebt, irgendwas so von Frieden erzählt und dann waren sie ganz schnell, ja, aber das Erdgas bei mir ist teurer geworden. Und das kann doch nicht sein. Einmal jemand direkt so, also bloß wegen den Ukrainern teureres Erdgas, ja, die mögen sterben, aber ich brauche billiges Erdgas. Und du denkst so, okay, was ist bei dir nicht in Ordnung? Und dabei war das gar nicht ein Mensch, der wirklich arm war. Also der, sondern...
Sie haben es gerade erwähnt, der nach 3,5 Jahren Krieg sind die Angriffe aus der Luft mit Drohnen, mit Raketen so heftig wie eigentlich seit Kriegsbeginn nicht. Tun wir immer noch zu wenig? Müsste Friedrich Merz seine Andeutung wahrmachen, dass er als Kanzler bereit wäre, die Ukraine mit dem Marschflugkörper Taurus zu beliefern?
Ja, selbstverständlich müsste er das, aber diese einzelnen Waffensysteme bringen es, also die bringen jeweils was, sondern wir müssten die Ukraine einfach so ausstatten, dass sie in der Lage wäre, sich so zu wehren, dass Putin aufhört zu glauben, am Ende den Krieg zu gewinnen. Nicht, solange er das glaubt, wird dieser Krieg nicht enden. Und ich meine, wir haben ja bei uns gern so Debatten über, ja, ist das Ziel ein Waffenstillstand, ein Sieg der Ukraine oder dass die Ukraine nicht verlieren darf. Also wenn man mal vor Ort ist und auch mit vielen Experten darüber redet, am Ende, egal welches Ziel man da strategisch verfolgt, das, was zu tun ist, ist im Moment immer das Gleiche. Es wird auch keinen Waffenstillstand geben, wenn nicht die ukrainische Armee so stark ist, dass es ihr gelingt, den Vormarsch der russischen Armee zu stoppen. Solange Putin glaubt, es am Ende zu gewinnen, wird er einfach nicht damit aufhören. Und das ist, glaube ich, auch eine der Dinge, die, das sagt man aber so theoretisch, aber was mir in dieser wirklich sehr existenziellen Auseinandersetzung, um die es ja am Ende geht, klar geworden ist, wir denken halt viel zu oft, dass andere genauso denken wie uns. Ich kann mich noch erinnern, dass es hieß, ja, aber wenn dann noch Hunderte von russischen Soldaten sterben, dann wird Putin auf alle Fälle aufhören. Nämlich, der kann doch nicht zulassen, dass da Hunderte von russischen Soldaten, also spätestens dann, da müssen wir einfach verhandeln und müssen wir einfach die Sicherheitsinteressen von Russland ein bisschen stärker berücksichtigen und dann wird das alles gut. Inzwischen sind Zehntausende und nochmal Zehntausende russische Soldaten gestorben. Es gibt Abschätzungen, dass Russland jeden Tag 1.500 bis 2.000 Soldaten verliert. Die sind vielleicht nicht alle tot, aber schwer verletzt. Es gibt Abschätzungen, dass pro Woche 2.000 bis 3.000 Tote sind. Das ändert überhaupt nichts am Kurs von Putin, weil Putin das Leben auch der eigenen Soldaten im Kern egal ist, weil er sie nur als Ressource betrachtet, weil er in anderen Kategorien denkt, wie der Errichtung des russischen Zarenreiches, Alexander der Große, der für den Tod von Tausenden und Abertausenden von Menschen verantwortlich ist, ist jetzt über 1.000 Jahre, deutlich über 1.000 Jahre später, über 2.000 Jahre später, heißt er immer noch Alexander der Große. Das sind die Dimensionen, in denen Putin nach allem, was wir wissen, denkt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auf eine ganz harte Art, also mit mir, ich fand es auf eine ganz harte Art, lernen müssen, dass halt ein Gewaltherrscher wie Putin hat, da ganz anders denkt. Und ich glaube, das ist für viele Menschen einfach sehr, sehr schwer erträglich. Und das ist ja eigentlich was Positives, sowas anzunehmen. Aber ich glaube, wir wären gut beraten, es zu tun. Nämlich dann hätten wir eher die Chance, wirklich Frieden zu erreichen. Oder wenigstens einen Waffenstillstand als ersten Schritt.
Ihr Einsatz für die Ukraine hat Ihnen den Spitznamen Panzer Toni eingebracht und das ist nicht als Kompliment gemeint. Trifft Sie das oder sagen Sie sich angesichts dessen, worum es da geht, gleitet das an Ihnen ab?
Das trifft mich nicht persönlich, aber wie gesagt, schon wie als manche Leute schreien Kriegstreiber denen gegenüber, die im Opfer helfen. Ich überlege halt, wie man es nochmal deutlicher erklären kann, dass es ja nicht darum geht, da Waffen zu liefern, der Waffen wegen oder den Krieg zu verlängern, sondern dass es ja genau ums Gegenteil geht, dass man mit jemand wie Putin halt nur eine Chance hat zu verhandeln, wenn man das aus einer Position der Stärke heraus kann. Ja, aus einer Position der Schwäche kommt's, wenn es überhaupt zu Verhandlungen kommt, meistens kommt es gar nicht zu Verhandlungen mit jemand wie Putin, aber kommt es zumindest zu keinem Ergebnis, also noch nicht einmal zu einem Waffenstillstand. Das ist ja auch das bei allem Irrsinn, bei Trump los ist. Aber was ich Trump schon abnehme, ist, dass er gern hätte, dass das Schießen der Daten aufhört. Frieden und gerechter Frieden, das ist, glaube ich, dem egal. Aber er hätte gern einfach einen Waffenstillstand. Weil er hat ja auch gesagt, dass er das erreicht. Und was der halt auch nicht verstehen will oder kann und sich auch weil er Putin zu sehr bewundert, weil er halt selber kein Demokrat ist, also Trump, dass er halt keinen Millimeter weiterkommt, wenn er sich immer wieder von Putin an der Nase rumführen lässt. Und im Kern diese Leute, die bei uns davon reden, ja, jetzt hört's mal auf, damit die Ukraine militärisch zu unterstützen lassen, die sind im Grunde genauso naiv und ungeschickt und verstehen das Regime Putin genauso wenig wie Trump. Und wie man das halt nochmal besser erklären kann, so, ey, ich will an allererster Stelle, dass dieser Krieg aufhört. Und wenn du mit den Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine redest, es gibt niemanden, der sich so sehr wünscht, dass dieser Krieg aufhört. Weil ich glaube, das kann man sich, ich glaube, es ist einfach nicht vorstellbar, wie schrecklich es ist im Schützengraben unter den jetzigen Bedingungen. Tausende von Artilleriegranaten jeden Tag, oben drüber die ganze Zeit Drohnen, auch rückwärtig die ganze Zeit Drohnen. Diese ständige Anspannung, diese ständige nirgendwo mehr sicher, weil, wie gesagt, der Krieg ist ja eine ganz schreckliche Mischung aus Ersten Weltkrieg und 21. Jahrhundert. Deshalb, ich kenne niemanden, der so eindrücklich davon spricht, wie sehr er sich Frieden wünscht, als wie Soldaten, die da Daten in der ersten Reihe waren. Aber auch die sagen einem, ja, was soll man denn machen? Natürlich würde ich mir wünschen, dass die Waffen schweigen, aber für uns gibt's nur drei Möglichkeiten. Kämpfen, fliehen oder sterben. Nämlich, es gibt ja diesen Philosophen, da ich glaube mit O fängt er an, er sagt, er würde nie für sein Land kämpfen. Also wenn er überhaupt ein Philosoph ist, kann man auch darüber diskutieren. Aber er sagt, er würde nie für sein Land kämpfen. Ja, das mag ja sein, aber das ist eine sehr, sehr privilegierte westliche Sichtweise. Weil nämlich die Option haben die Menschen im Osten der Ukraine nicht. Nämlich, ich habe mit Soldaten geredet, die dabei waren, die Gebiete um Kharkiv zu befreien. Die sagen, da gibt's Dörfer, wo fast die gesamte Zivilbevölkerung vertrieben oder ermordet worden ist. Dörfer, wo über 80% der Bevölkerung, egal ob Männer, Frauen, Kinder, alte, jungen Mädchen, vergewaltigt worden sind. Also die Option ist nicht da, wenn du es mit einer so verrohten Armee wie der russischen Armee hast. Nämlich, das kann er sagen in seiner Position, ja, wenn das Land angegriffen wird, ja, dann haut er halt rechtzeitig ab und geht in die USA oder nach Großbritannien und schreibt da weiter seine Bücher. Aber das können nicht 30 Millionen Menschen oder ursprünglich waren es 44 Millionen Menschen in der Ukraine. Nicht? Der Soldat hat mich dann gefragt, nehmt ihr uns denn alle? Nehmt ihr uns denn alle? Nehmt ihr uns alle? Und was macht ihr denn dann, wenn die russische Armee Polen angreift? Nämlich, was einem klar sein muss, wenn man sicher überleben will, wenn eine Armee wie Russland kommt, muss man weg. Oder man kämpft und hält sie auf. Das sind halt die Alternativen. Und deswegen ist es halt so, ich kämpfe nicht für mein Land. Ja, kannst du entscheiden aus deiner super privilegierten Position raus. Ein Mensch im Osten der Ukraine kann das nicht entscheiden. Der hat eine andere Wahl. Fliehen, sterben oder kämpfen.
Die Debatte um Wehrpflicht, Dienstpflicht, wie auch immer, wird ja jetzt in Deutschland wieder geführt. Sie haben es angesprochen. Sie wurden damals ausgemustert. Hätten Sie verweigert, wenn Sie nicht ausgemustert werden wären?
Da bin ich mir äußerst unsicher. Wahrscheinlich hätte ich verweigert, weil nämlich, man darf ja nicht vergessen, ich bin 1990 gemustert worden. Und damals war die Bundeswehr in einer tiefen Sinnkrise. Es war eine völlig andere Zeit. Es gab damals die große Hoffnung, dass es wirklich gelingt, Frieden umzusetzen. Aber ich bin damals ausgemustert worden. Ich meine, so Musterungsärzte hatten schon auch was Spezielles mit den Worten. Ja, mit 40 sitzen sie eh im Rollstuhl. Deswegen nehmen wir ihnen nicht auch noch das Jahr weg. Und deswegen war das, also es war im Grunde klar bei mir, dass ich ausgemustert wäre, weil mein, das ist auch kein Geheimnis, mein rechtes Bein ist wirklich um 4 Zentimeter kürzer. Und die haben mich dann so hart stillstehen lassen, also Beine zusammen, da falle ich noch um, das eine Bein so viel kürzer als das andere. Zum Glück saß ich nicht mit 40 im Rollstuhl und alles halb so wild gewesen. Es hat sich äußerst robuster erwiesen als damals prognostiziert. Aber deswegen war das für mich. Wahrscheinlich hätte ich verweigert, aber es war von vornherein klar, dass ich ausgemustert wäre.
Und wie würden Sie heute entscheiden?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es ist auch ja nochmal individuell was anderes. Aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, würde ich natürlich mein Land verteidigen, weil halt auch dazu kommt, dass ich halt nie Pazifist war. Und auch wieder biografisch, ich habe halt eine gewisse Erfahrung auch mit bewaffneten Auseinandersetzungen. Also ich bin halt in Südamerika ein paar Mal überfallen worden. Und am Ende haben sie die Kamera nie gekriegt.
Würden Sie sich dafür entscheiden, wenn es wirklich dazu käme, das Land zu verteidigen, damit Ihr kleiner Sohn das nicht irgendwann machen muss?
Mein kleiner Sohn soll ganz selbst entscheiden, aber natürlich will man als Eltern, dass die eigenen Kinder sicher sind. Ich glaube, auch deshalb ist es total wichtig und das müssen wir uns alle bewusst sein, dass es ist halt vieles, gerade wenn ich in der Ukraine bin, die sind oft wahnsinnig dankbar für die Unterstützung und man kriegt dann Orden verliehen und 1000 Dankesworte und so. Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sein sollen, als Europäer muss die Dankbarkeit umgekehrt gehen. Nämlich die Ukraine verteidigt ja nicht nur, an allererster Linie verteidigt sie ihre Demokratie und die Freiheit ihrer Menschen und das Leben ihrer Menschen. Aber am Ende verteidigt sie die Freiheit, die Demokratie und bei uns auch den Frieden für uns alle. Nämlich wir müssen der Ukraine oder sollten der Ukraine Geld, humanitäre Unterstützung und militärische Unterstützung geben. Aber das Kämpfen und am Ende auch das Sterben, das machen die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten. Das ist ein Riesenunterschied. Der Unterschied ist unendlich. Und deshalb, glaube ich, sollte ganz Europa den ukrainischen Soldatinnen und Soldaten dankbar sein. Nämlich wenn es den ukrainischen Soldatinnen und Soldaten gelingt, die russische Armee zu stoppen, dann müssen es nicht die lettischen, estnischen, litauischen, polnischen, deutschen Soldatinnen und Soldaten woanders machen. Und deshalb ist das halt auch in unserem eigenen Sicherheitsinteresse. Nicht das Regime Putin hat keinerlei Zweifel dran gelassen, dass es, wenn sie in der Ukraine erfolgreich sind, es nicht bei der Ukraine bleibt.
Wir blicken jetzt einmal in einer Schlussrunde darauf, wie die Welt aussehen könnte, wie Sie glauben, dass sie aussieht, wenn Ihr Sohn so alt ist wie Sie jetzt, also in ungefähr 50 Jahren. Und wir haben eine Reihe von Ja-Nein-Fragen. Gibt es die Ukraine noch?
Ja.
Gibt es die NATO noch?
Ja.
Ist der Klimawandel gebremst worden?
Ja.
Gibt es in Europa noch Gletscher?
Den einen oder anderen.
Gibt es die Grünen noch?
Ja, weil die ökologische Frage eine grundsätzliche ist.
Und stellen Sie den Bundeskanzler?
Das ist völlig offen.
Herr Hofreiter, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Podcast von Funke.
Meine schwerste Entscheidung ist ein Podcast von Funke. Hauptmoderation: Julia Emrich, Theresa Matos und Jochen Gaugele. Produktion und Redaktion: Simon Eichinger, Alexandra Schaller und Jörg Krauthöfer.